Wir hören heute die Lesung nach dem letzten Sonntag nach Epiphanias aus dem Evangelium von Matthäus, Kapitel 17, Verse 1 bis 9. Bitte erheben Sie sich. Sechs Tage danach nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes beiseite und führte sie auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihren Augen verwandelt. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne. Und seine Kleider wurden blendend weiß wie das Licht. Da erschienen plötzlich vor ihren Augen Mose und Elia und redeten mit Jesus. Und Petrus sagte zu ihm: Herr, es ist gut, wenn wir hier bleiben. Wenn du willst, werde ich hier drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Noch während er redete, warf eine leuchtende Wolke ihren Schatten auf sie, und aus der Wolke rief eine Stimme: Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe. Auf ihn sollt ihr hören. Als die Jünger das hörten, bekamen sie große Angst und warfen sich mit dem Gesicht zu Boden. Da trat Jesus zu ihnen, berührte sie und sagte: Steht auf, habt keine Angst. Und als sie aufblickten, sahen sie nur noch Jesus. Während sie den Berg hinabstiegen, gebot ihnen Jesus: Erzählt niemand von dem, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Halleluja!
Der Friede unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Ich komme ein bisschen näher, das ist mir zu weit weg. Ich möchte gerne in die Augen sehen und möchte die Gemeinde ansprechen mit dem, was es heute geht. Das ist sowas von zentral. Wenn es einen Wunsch gibt, den ich formulieren könnte, für mein persönliches Leben, für das Leben unserer Gemeinde, für einen jeden Menschen, dann ist es, Augen für Jesus zu bekommen. Das wäre so wichtig. In den letzten Tagen war ich eigentlich eher traurig. Traurig über die Dunkelheit und Finsternis in unserer Welt. Nicht nur in den Dingen, die man in den Nachrichten hört. Die sind schlimm und furchtbar und wir sind ja unmittelbar betroffen. Auch heute sind eine ganze Reihe Flüchtlinge, Migranten unter uns, die Schreckliches erlebt haben. Manche sind inzwischen Glieder unserer Gemeinde, weil sie hier getauft wurden. Aber auch die Finsternis unter uns. Selbst unter uns Christen, wenn wir einander nicht verstehen, einander nichts gönnen, einander piesacken, nicht liebevoll miteinander umgehen. Auch traurig über unsere Gemeinde, weil ich immer wieder wahrnehme, da an dieser Stelle haben wir keine Augen für Jesus. Da regiert uns nicht sein Licht, sondern die Finsternis. Auch unter uns Christen. Da in der Gemeinde sehe ich ein Problem. Wenn wir so leben, kann da nichts wachsen. Da kann kein Segen drauf liegen. Wir haben da keine Augen für Jesus. Wie ist das mit der Zukunft von unserer Gemeinde? Fragen wir überhaupt danach? Oder leben wir von Tag zu Tag, tun unsere Arbeit, absolvieren unsere kirchlichen Programme? Oder haben wir für Augen für Jesus und wissen, wo er eigentlich mit uns hin will? Und dann kam dieser Predigttext. Und ich dachte im ersten Moment, das ist ja so gewaltig. Wolf hat es so schön vorgelesen, auch zurückhaltend. Ich habe gemerkt, deine Ehrfurcht auch vor diesen Worten. Und so ging mir das auch in der Predigtvorbereitung. Was uns da vor Augen gemalt wird, das ist so gewaltig. Es ist aber auch gleichzeitig sehr, sehr weit weg von uns und vom Glaubensalltag, dass ich dachte, Mensch, hoffentlich kann die Gemeinde damit überhaupt was anfangen. Das ist ja so wunderbar, was hier geschildert wird, dass Jesus da auf einen Berg geht und von den Jüngern wahrgenommen wird, wie die Sonne selbst, so hell leuchtend, rein, herrlich. Wie soll man das der Gemeinde vermitteln? Und dann ging es mir in der Predigtvorbereitung so, dass ich dachte, nein, das ist gar nicht so weit von uns weg. Das ist eigentlich genau der Kern, um den es geht. Es ist eigentlich etwas ganz Schlichtes und Einfaches. Eigentlich ist es der Anfang des Glaubens, um den es hier geht. Der erste Schritt, das erste Berührtwerden, dass man anfängt zu staunen und sagt, kann es wahr sein? Kann es wahr sein, dass dieses Licht, dass Jesus ist, diese Liebe vor uns aufleuchtet, in unserem Leben, in unseren Gemeinden und dass sich Gott und Jesus nichts sehnlicher wünscht, als dass das geschieht und dass das eigentlich das Zentrum des Glaubens ist und auch der Glaubenserfahrung. Wir sind ja in der Epiphanias-Zeit, ein altes kirchliches Wort. Jeder Sonntag hat ja einen Namen, Epiphanias. Epiphanias heißt Erscheinung, Aufleuchten. Und die alten Kirchenväter haben bewusst dieses Bibelwort in diese Zeit gelegt und wollen, dass Jesus aufleuchtet in unseren Gedanken, in unseren Herzen, in unseren Gemeinden, in unseren Worten und Taten. Es ist auch ein Appell an uns, die Finsternis hinter uns zu lassen. Und es zuzulassen, dass Jesus in uns aufleuchtet. Das Schöne bei der Sonne ist ja, was die Sonne beleuchtet, das reflektiert. Das fängt auch an zu leuchten und zu strahlen. Und so sollen wir Christen sein. Wir leuchten nicht aus uns selbst heraus, sondern weil wir das Licht empfangen, das Jesus selbst ist. Und wenn dann liebevolle Worte und Taten folgen, dann ist das wie eine Resonanz. Wie eine Reflexion seiner Liebe, seines Lichtes. Das ist christliches Leben. Das ist christlicher Auftrag. Das ist kirchlicher Auftrag. Das ist Gemeinde. Gemeinde ist eine Zusammensetzung aus Menschen, die Augen für Jesus haben und die etwas reflektieren von seiner Wahrheit, von seiner Herrlichkeit, von seiner Liebe. Im Miteinander und auch nach außen. In der urchristlichen Gemeinde war es so, wenn Fremde in einen urchristlichen Gottesdienst kamen, so sagt es Paulus, dann wurde in einer Art und Weise Gottesdienst gefeiert, wo die Leute das Gespür hatten, hier ist Gott. Und Paulus sagte, Sinn und Zweck eines Gottesdienstes ist, dass wenn Menschen von außen dazukommen und sie sehen, wie Christen zusammen sind, wie Christen miteinander umgehen, wie Christen miteinander sprechen, wie Christen beten und feiern und loben, dass sie sagen, das ist anders. Das ist nicht finster. Hier sehe ich etwas ganz anderes. Hier ist Gott. Darum geht es bei den Augen für Jesus. Wir haben im Hauskreis vor einiger Zeit oder in den letzten Monaten Stück für Stück das Matthäus-Evangelium gelesen und sind gerade letztes Mal fertig geworden mit der Bergpredigt. Und ich hatte am Ende den Sack noch einmal zugebunden und habe gesagt, lasst uns noch einmal an die ganze Bergpredigt denken. Und habe dann gesagt, merkt ihr etwas? Jesus ging auf einen Berg. Jesus sprach über die Liebe Gottes. Und er sprach davon, dass nicht ein i-Tüpfelchen des Gesetzes, des Gebotes Gottes, des Alten Testamentes weggewischt werden soll, gestrichen werden soll, sondern er ist gekommen, um das ganze Gesetz, um alle Gebote, um das Alte Testament zu erfüllen. Es war so wie Moses, der auf einen Berg steigt und die beiden Gesetzestafeln dem Volk vorgehalten hat und gesagt hat, das ist Gottes Wille, haltet euch daran, dann geht ihr seinen Weg. So machte es Jesus auch und sagte, wie der neue Moses, die leuchtende Sonne, die die Liebe Gottes zu den Menschen bringt, wieder oben vom Berg, ein neues Gesetz. Und er sagte, eure Gerechtigkeit soll noch viel größer sein als die Gerechtigkeit der Pharisäer, derer, die sich ganz an das Gesetz Gottes, an die Gebote halten. Ich bin gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Ja, wie denn? Durch die Liebe. Durch eine unwahrscheinlich, nicht zu beschreibende, alles überwältigende, alles umfassende, durchdringende, verwandelnde Liebe Gottes. Das ist seine Botschaft. Das wollte er uns bringen. Und die ganze Bergpredigt hatte keinen anderen Hintergrund, als diese Botschaft der Liebe uns zu zeigen. Dieses neue Licht des Evangeliums, das Licht des Reiches Gottes, die Herrlichkeit des Reiches Gottes, das neue Leben im Reich Gottes, das ist Christsein. Dazu hat Jesus uns eingeladen, die Liebe Gottes zu reflektieren. Und dann geht er ja ein Gebot nach dem anderen durch und sagt, in der Bibel habt ihr gelesen, die Alten haben gesagt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, Jesus ist der neue Moses. Jesus geht auf den Berg. Und was geschah mit Moses, als er auf dem Berg Gott begegnete? Der Wahrheit, der Herrlichkeit, der Reinheit Gottes. Was geschah? Zweites Buch Mose, Kapitel 34. Als Mose mit den beiden Tafeln den Berg Sinai herabstieg, wusste er nicht, dass sein Gesicht einen strahlenden Glanz bekommen hatte, während der Herr mit ihm sprach. Aaron und das ganze Volk sahen das Leuchten auf Moses Gesicht und fürchteten sich, ihm nahe zu kommen. Der Hintergrund dieser wunderbaren Geschichte, die die Jünger auf dem Berg mit Jesus erleben, ist dieser gewaltige Zusammenhang. Jesus ist der neue Moses. Jesus interpretiert das Alte Testament ganz neu. Er bringt es auf den Punkt durch die Erfüllung der Liebe. Das ist die Herrlichkeit. Das ist das Licht. Das ist die Sonne, die die Jünger sehen. Ein gewaltiger Eindruck. Und in jüdischen Ohren und Augen erschütternd. Das war, also mancher Jude hat bestimmt damals das als Blasphemie förmlich wahrgenommen. Wie kannst du behaupten, Jesus ist wie Mose? Mose ist doch der Größte. Er hat uns die Tora gebracht. Er hat uns die Propheten gebracht. Und Jesus steht da vor ihnen, umgeben von Mose und Elia. Das bedeutet, Jesus umfasst die ganze Tora, die ganzen Propheten. Jesus ist die Zusammenfassung der Bibel selbst. Jesus ist das lebendige, das fleischgewordene Wort Gottes. Und in ihm finden wir die Herrlichkeit, finden wir das Licht, finden wir die Wahrheit. Dieses Wort mit eigenen Augen sehen kommt ja in dem Bibelwort mehrfach vor. Er wurde vor ihren Augen verwandelt. Oder da erschienen plötzlich vor ihren Augen Mose und Elia. Und am Ende, und als sie aufblickten, sahen sie nur noch Jesus. Also dieses Sehen kommt ja mehrfach vor. Und wenn so etwas in einem Bibelwort vorkommt, ist das nie Zufall. Und ein Bibelwort ist ja auch nie etwas, was ein historisches Ereignis beschreiben möchte, sondern es ist Gottes Wort an uns. Gott spricht uns mit diesem Wort an. Und wenn wir dieses Wort hören, dann ist die Einladung an uns, möchtest du mich nicht auch sehen mit den Augen deines Herzens? Möchtest du nicht auch, dass ich das Licht in deinem Leben bin, die Wahrheit? Möchtest du nicht auch etwas von, oder möchtest du dich nicht auch verwandeln lassen, anrühren lassen von meiner Liebe, von meinem Licht und meiner Wahrheit? Und möchtest du nicht in deinem Leben etwas von meinem Licht reflektieren und weitergeben an die Menschen in deiner Umgebung, in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft an deinem Arbeitsplatz, in deiner Gemeinde. Oder wenn wir uns als Gemeinde ansprechen lassen, wollt ihr nicht wirklich eine Gemeinde werden, die den Egoismus hinter sich lässt, den alten Adam, die alte Eva hinter sich lässt? Wollt ihr weiter festhalten an euren verletzlichen Gefühlen, an eurem Stolz, an eurem Egoismus, an euren Meinungen, die und der wenigen Bereitschaft, die Ansicht anderer zu tolerieren, zu akzeptieren? Warum geht ihr nicht brüderlich und geschwisterlich miteinander um? Wollt ihr nicht meine Liebe empfangen und sie reflektieren, wirklich in der Gemeinde, sodass andere sagen, die zu euch kommen, hier ist es anders. Hier geht man liebevoll miteinander um. Hier ist es hell und freundlich. Hier ist etwas Besonderes. Hier ist Gott. Und damit wir es wirklich glauben, steht auch immer wieder drin, mit eigenen Augen haben es die Jünger gesehen und wahrgenommen. Und das, was sie aufgeschrieben haben, das bezeugen sie, damit wir es auch glauben. Denn in jüdischer Tradition war es so, eine Sache war nur dann glaubwürdig, wenn es mindestens 2 oder 3 Zeugen gab. Petrus, Jakobus und Johannes, sie waren dabei. Petrus, der Fels, auf dem die ganze Kirche am Ende ruhte. Johannes, der das Johannesevangelium geschrieben hat und dann die Johannesbriefe und sogar die Offenbarung. Sie waren dabei und sie haben es dann weitergegeben und auch der Jakobus. Und an anderen Stellen der Bibel erkennen wir, wie dieses Zeugnis zu verstehen ist. Zum Beispiel im 2. Petrusbrief, da schreibt Petrus: Denn wir sind nicht irgendwelchen klug ausgedachten Geschichten gefolgt, als wir euch die machtvolle Ankunft Jesu Christi, unseres Herrn, verkündeten, sondern wir waren Augenzeugen seiner Macht und Größe. Das hat er gemeint. Dieses Ereignis auf dem Berg, nicht nur dieses, sondern Jesus hat an vielen, vielen Stellen seine Macht und Herrlichkeit gezeigt und offenbart. Und Petrus schreibt weiter: Er hat von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit empfangen, denn er hörte die Stimme der erhabenen Herrlichkeit, die zu ihm sprach: Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe. Oder Johannes, sein Zeugnis, das Evangelium, da schreibt er, was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir geschaut und was unsere Hände angefasst haben, das verkünden wir, das Wort des Lebens. Hier steht es selbst. Es geht um alles oder nichts. Es geht um das Leben. Es geht um das Leben des Glaubens. Es geht um ewiges Leben. Dass Jesus uns so leuchtend weiß vor Augen gemalt wird, ist auch ein ganz, ganz zutief jüdisches Motiv. Der heiligste Begriff im Alten Testament ist Kabod, die Herrlichkeit Gottes. Und dieser Kabod, den kann man sich als einen unvorstellbaren Glanz vorstellen. Und diesen Glanz ist Moses begegnet und diesen Glanz hat er dann reflektiert. Diese Herrlichkeit haben die Jünger auf dem Berg der Verklärung gesehen, in dieses Licht, in diese Herrlichkeit, in diesen Kabod, in die Herrlichkeit Gottes war Jesus eingehüllt. Und das bedeutet, dass Gott uns ganz, ganz nahe kommt. Im jüdischen Glauben war dieses Kabod, die Herrlichkeit Gottes, etwas nahezu Unerreichbares. Nur Moses war es gegeben, hat er die Gnade erfahren, dieser Herrlichkeit Gottes ein wenig zu begegnen. Und als er von dem Berg wieder herunterkam, fürchteten sie sich, das war die erste Reaktion. Und die zweite Reaktion war, weil diese Herrlichkeit blieb auf Moses Gesicht, dass sie das nicht ertragen konnten. Moses musste sein Gesicht verhüllen. So ein Glanz, so eine Kraft, so ein Leuchten ging von ihm aus, dass es geradezu unerträglich war. Und deshalb hatten die jüdischen Gläubigen einen unwahrscheinlichen Respekt vor dieser Herrlichkeit Gottes. Und sie schien für sie unerreichbar. Und was geschieht jetzt hier in Jesus Christus? Dass Gott uns das, was so als unerreichbar scheint, ganz, ganz nahe bringt. Und er sagt, ihr alle sollt diese Herrlichkeit geschenkt bekommen. Meine Liebe, mein Licht, meine Wahrheit, sie ist für euch da. In meinem Sohn Jesus Christus schenke ich sie euch. Deshalb wurde er in Bethlehem geboren, für dich und für alle Menschen. Deshalb wandelte er über die Erde und hat Gottes Wort gepredigt, über die Liebe gesprochen in der Bergpredigt, einen ganz neuen Weg aufgezeigt, um dich einzuladen. Deshalb hat er die Menschen umarmt, getröstet, ihnen die Hände aufgelegt, sie gesund gemacht, um ihnen zu zeigen, Gott möchte dich anrühren, Gott möchte dich heilen, er möchte dich verwandeln, er möchte etwas ganz, ganz Gutes und Großartiges in deinem Leben und mit dir tun, dich freisetzen, damit du auch diesen Weg der Liebe gehen kannst. Darum starb Jesus am Kreuz von Golgatha und blickte auf die Menschen leidend und blutend herab und sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wir wissen auch nicht, was wir tun, wenn wir zu anderen böse sind, wenn wir andere verletzen, wenn wir uns sperren, bockbeinig sind und nicht die Gemeinde werden, die Gott eigentlich möchte, dass wir sie werden. Wenn wir Kompromisse machen in unserem Glauben, wenn wir uns nicht wirklich rufen lassen, dann wissen wir nicht, was wir tun. Aber er liebt uns trotzdem. Er liebt diese Menschen, auf die er herunterblickt. Er stirbt für sie, weil wir es nicht können, weil wir es nicht hinkriegen, weil wir seine Hilfe brauchen. Und er überwindet sozusagen das Böse am Kreuz, um uns zu befreien, um uns die Möglichkeit zu schenken, auch diesen Weg der Liebe zu gehen. Alles für uns, alles aus Liebe, obwohl er weiß, dass wir es aus eigenen Kräften nicht können. Und wir sollen es auch gar nicht versuchen. Es ist schlimm, wenn man es selbst versucht. Es geht meistens in die Irre oder landet in einer Sektiererei. Nein, wir sollen nur seine Liebe, sein Licht reflektieren. Er ist die Quelle. Er ist die Wahrheit. Er ist die Sonne. Und das ist doch ein fantastisches Geschenk. Wie viel Gnade, wie viel Zuwendung, wie viel Liebe Gottes. Wir müssen nicht perfekt sein. Unsere Fehler, unsere Sünden spielen alle kein Problem. Er deckt sie zu mit seiner Liebe. Es ist vergessen und vorbei und wir werden freigesetzt für einen ganz, ganz neuen Weg. Ich habe viele Jahre gerätselt, warum Petrus dieses merkwürdige Wort dann sagt. Petrus sagt zu ihm, Herr, es ist gut, dass wir hier sind und wenn wir hier bleiben. Wenn du willst, werde ich dir 3 Hütten bauen. Eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Ich habe dieses Wort nie verstanden. Heute Morgen fiel der Groschen. Und ich bin völlig begeistert. Und zwar ist das falsch übersetzt. Man darf nicht übersetzen Hütten. Im alten Luther-Text steht Zelt. Und Zelt ist richtig. Das ist gewaltig, was dahinter steht. Und zwar, der erste Tempel war ein Zelt. Und als Mose vom Berg Sinai herunterkam und aus der Begegnung mit Gott herunterkam, da baute er als erstes ein Zelt. Ich lese mal vor, 2. Mose 33. Von da an schlug Mose jedes Mal, wenn das Volk Rast machte, außerhalb des Lagers ein Zelt auf und nannte es das Zelt der Begegnung mit Gott. Wer von den Leuten im Volk eine Weisung oder Entscheidung des Herrn suchte, musste dort hingehen. Immer wenn Mose zu diesem Zelt ging, standen alle auf und traten an den Eingang ihrer Zelte. Sie blickten ihm nach, bis er in dem Zelt verschwunden war. Wenn Mose in das Zelt ging, kam die Wolkensäule Gottes und blieb am Eingang des Zeltes stehen. Dann redete der Herr mit Mose. Wenn die Leute von Israel die Wolkensäule über dem Zelt stehen sahen, warfen sich alle anbetend am Eingang ihrer Zelte nieder. Der Herr sprach mit Mose von Auge zu Auge, wie ein Mensch mit einem anderen. Darauf kehrte Mose ins Lager zurück. Wir sind hier in der Kirche, im Zelt Gottes. Gott möchte von Auge zu Auge mit uns sprechen. Das ist der Sinn dieser Begegnung. Das ist der Sinn, weshalb Johannes, Jakobus und Petrus später, nachdem Jesus gekreuzigt und auferstanden war, übrigens das Licht der Auferstehung, das ist das gewaltigste Licht, das hineinscheint in das Leben dieser Erde, dieser Welt, wo Jesus uns beschenkt und mit hineinnimmt in das, was die Jünger hier erlebt haben. Wir sind hier im Zelt und Jesus hat gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Gottes Wolkensäule ist auch heute gegenwärtig, so gegenwärtig wie damals auf dem Berg der Verklärung. Und wir können diese Wolkensäule sehen mit den Augen unseres Herzens. Das ist Glauben. Diesen Schritt zu gehen und zu sagen, Herr, deine Liebe ist das Größte in meinem Leben. Und ich möchte dich mit meinen Augen sehen, deine Liebe erkennen, deine Liebe wahrnehmen. Und ich möchte den Weg gehen, den du mich leitest und führst. Und ich möchte so gerne etwas von deiner Liebe reflektieren. Ich weiß um meine Finsternis. Ich weiß um meine Fehler und Schwächen. Und ich leide selber drunter. Möchte es eigentlich nicht. Es tut mir jedes Mal leid, wenn es mir passiert. Aber ich komme alleine nicht weiter. Aber Herr, ich weiß, du bist das Licht des Lebens. Es kommt nicht darauf an, dass ich das Gute produziere, mit Krampf die Liebe lebe, sondern ich brauche dich nur anschauen. Und dein Licht verändert mich. Und dann fange ich an, etwas von deinem Licht zu reflektieren. Und es wird immer leichter von Tag zu Tag. Und es ist ein Weg der Freiheit und der Freude, ein ganz neuer Weg. Ein Weg, auf dem dein Segen liegt und ruht. Wir werden übrigens alle eines Tages vor Jesus stehen. Wenn wir das schöne Leben auf dieser Erde verlassen, dann werden wir ihn mit unseren Augen sehen, so wie er wirklich ist. Wir werden seine Herrlichkeit wahrnehmen. Wir werden wahrscheinlich sogar innerlich ein wenig vergehen, weil wir spüren, dass manches von dem, was wir mitbringen, was in unserem Leben gewesen ist, im Angesicht dieses Lichtes und dieser Reinheit uns ganz schäbig vorkommt und wir uns am liebsten verkriechen und verstecken möchten, bis wir dann merken, dass das nicht zwischen uns steht, dass er es zudeckt mit seiner Liebe, dass er diese Wunden, auch diese Irrtümer heilt und zudeckt mit seiner Liebe und schon längst zugedeckt hat an dem Tag, als er auf Golgatha starb. Und dann wird er uns so reich beschenken, wie wir uns das nicht vorstellen können. Dann wird er uns nämlich mit hineinnehmen in diese Wolke der Herrlichkeit, die wir dann ewiges Leben nennen. Warum so lange warten? Warum warten, bis wir dann eines Tages vor Jesus stehen? Wir stehen schon jetzt vor ihm. Er ist mitten unter uns und lädt uns ein, dass er uns beschenken möchte mit dieser unendlichen Fülle und Kraft und Liebe. Er möchte seine liebevollen Hände auf Verhaltensweisen, Prägungen legen, die uns immer wieder dazu verleiten, Böses zu sagen, Böses zu tun, zu rebellieren, sag mal, zwischenmenschlich Belastungen hervorzurufen, gemeindliches Leben zu behindern, zu stören, festzuhalten im Fleisch, so heißt es in der Bibel, also im allzu menschlichen. Und er tut das voller Liebe, ohne Vorwurf. Und dann kriegt man plötzlich die Kraft und den Mut und die Möglichkeit zu sagen, mit deiner Hilfe mache ich es jetzt anders. Das ist eine Freude, das ist eine Befreiung. Etwas ganz Neues wird geschehen im persönlichen Leben, im Leben einer Gemeinde oder wohin auch Gott uns immer führt. Jeder Christ ist ja sozusagen unterwegs und ein Berufener und soll die Liebe Gottes reflektieren, egal wo Gottes Wege uns hinführen. Das ist die große Einladung. In Johannes 5, Vers 25 sagt Jesus zu uns: Amen, Amen, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat das ewige Leben, hat dieses Licht, hat die Herrlichkeit, hat meine Liebe. Er kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod ins Leben hinübergegangen. Dazu lädt uns Gott ein. Amen.